Bitte keine komischen Sachen mit unserem Foto machen. Ich wäre gerne ein Lama. Warte ab, wenn ich begeistert genug bin. Hallo, ich werde nur kurz meine Stopwatch-Dings da ansetzen, weil ich glaube, die mich schon sehr lange kennen, oh Gott, ich bin schon lange in Österreich, 10 Jahre, wissen, dass ich lange reden kann. Und mir macht das nichts aus, aber ich weiß nicht euch. Wie ihr wisst, ist unser Jahresmotto überwinden, danke. Und eines der häufigsten Wörter der Predigt heute ist Sünde. Jetzt sperre ich mal alle Türen zu, damit ihr nicht wegläuft. Aber das Schöne ist, dass das Kernwort letztendlich Gnade ist. Ich werde über Sünde reden, aber immer aus dieser Perspektive der Gnade. Und wir haben ein Jahresmotto, wir haben ein Kernwort, wir haben ein Wort, das häufig vorkommt. Und irgendwie ist dann das Thema meines Lebens, ich hoffe auch eures Lebens, Sünde überwinden. So habe ich jetzt mal den Bogen gespannen mit Überwinden und Sünde und Gnade. Immer passt alles zusammen. Als ich gefragt wurde, ob ich zu Sünde predigen würde, habe ich ohne Nachdenken Ja gesagt. Ich hatte mir dieses Jahr nämlich vorgenommen, mich selbst herauszufordern und die Scheu vor der Gemeinde zu stehen zu überwinden. Noch keine 10 Minuten später habe ich es sehr bereut und kamen die Zweifel und auch die Angst und die Fragen. Habe ich genug Wissen darüber? Bin ich theologisch genug? Weiß ich genug? Darf ich überhaupt vor euch stehen und über Sünde sprechen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Antwort auf den meisten Fragen Nein ist. Und es hier genug Menschen gibt mit mehr Wissen als ich. Aber trotzdem darf ich hier heute stehen und ich stehe hier selbstversichert. Ich bin nämlich professionelle Sünderin. Man könnte sagen, ich bin Expertin. Ich bringe es aus der Praxis. Und ich glaube, da dürfte jeder von euch da stehen. Ich bin nämlich, Überraschung, zutiefst Mensch. Und so darf ich heute vor euch stehen und ich freue mich einfach so, dass ich Teil einer Gemeinde bin, wo ich kommen kann, wie ich bin und das bringen darf, was ich habe. In diesem Fall meine Expertise als Sünderin und Gnadenempfängerin. Und ich weiß nicht, ob ich viel Neues sagen werde, aber ich möchte wirklich mit euch teilen, woran Gott in dieser Saison in meinem Leben arbeitet oder in den letzten Jahren und hoffe, das findet Anklang bei euch. Und wenn nicht, naja, für irgendjemanden wird das sein. Die meisten von uns hier sind schon länger Christen. Ich glaube, die meisten von uns sind schon länger Christen. Und ich selbst bin auch schon lebenslange Christin. Ich komme aus einem sehr gläubigen Zuhause, auch aktivgläubig. Missionarstochter, Pfarrerstochter. Ich meine, besser wird es nicht in der christlichen Welt. Und habe als Kleinkind mein Leben Jesus gegeben. Ich war so jung, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das war. Und es war für mich nie anders. Irgendwann als anfangende Teenagerin habe ich mein Leben nochmal Jesus gegeben. Bewusst, zur Sicherheit. Ich meine, das erste Gebet hat auch gegolten, aber da war ich etwas bewusster. Und habe nochmal mein Leben Jesus gegeben. Und mit 14 haben meine Eltern mich dann getauft. Ich war ihre zweite Täufling, das war auch sehr schön. Und da ich aber bis zu dem Zeitpunkt immer schon mit Jesus gelebt habe. Ich meine, als Kind, ich habe einen Engel gesehen. Ich habe in Zungen beten können. Also es war nicht, dass ich, also ich war kein supernatürliches Kind. Ich habe auch meine Macken gehabt. Aber es war für mich so normal, dass es Jesus gibt. Also dafür, dass es so normal war, hat dieses Gebet mit Jesus, ich gebe dir mein Leben, nicht die große Veränderung bewirkt. Weil er hatte mein Leben schon und war schon in meinem Leben. Und das ist mein Leben lang so weitergegangen. Ich kenne nicht dieses Leben vor Jesus und dieses Leben nach Jesus. Und da beneide ich manche Leute schon sehr oft. Ich beneide manche Leute, die wirklich ein Leben ohne Jesus kennen und wissen, das war der Moment, Und jetzt ist dieses neue Leben da. Ich habe da lange damit gerungen, weil ich habe gedacht, ist meine Geschichte, gilt meine Bekehrung? Bis Gott mir dann klar gemacht hat, wir gehen so jeder unseren Weg. Und jeder Weg hat Segnungen und auch Herausforderungen. Und eine Herausforderung für mich als lebenslange Christin, das klingt wie eine Strafe, als schon ganz lange Christin, ist, dass manche Sachen so normal und so häufig und so Teil meines Lebens sind, dass sie nicht mehr besonders sind. Sie verlieren an Würze, sie verlieren an Schärfe und sie verlieren an Geschmack in meinem Leben. Und vielleicht kennt ihr das. Und eines dieser Sachen ist die Sünde. Es ist die Sünde. Es ist auch dieses Wort Sünde. Und bevor ich da wirklich weitergehen will und sagen will, was Gott da bei mir macht, möchte ich mit euch nur kurz mal diesen Begriff definieren. Was meine ich, wenn ich Sünde sage? Wir kennen nämlich alle das Wort. Ob wir Christen sind oder nicht, ob wir unser Leben in der Kirche verbracht haben oder nicht, wir kennen das Wort. Weil wir sündigen gegen eine Diät, oder? Wir sünden gegen die Mode. Es gibt Leute, habe ich gelesen, die sind Parksünder. Es gibt Leute, die begehen Steuersünde. Oder ich glaube, so manch einer von uns hat auch schon mal irgendeine Jugendsünde begangen, was auch immer damit gemeint wird. Da gibt es noch Leute, die sagen, bestimmte Musikgeschmäcke sind eine Sünde gegen den guten Geschmack. Also es ist ein Begriff, der sehr alltäglich ist. Also wir kennen dieses Wort. Und laut dem Duden und anderen Wörterbüchern gibt es eigentlich drei Definitionen von diesem Wort Sünde. Das allererste in jedem einzelnen Wörterbuch, das ich gefunden habe, Sünde ist eine Übertretung eines göttlichen oder religiösen Gebotes oder Verbotes. Also meine Diät fällt da nicht wirklich rein. Also es ist eine Übertretung. Das zweite, was Sünde ist, ist ein Zustand. Ein Zustand, ein negativer Zustand, der durch eine Sünde eintritt. Also wir haben eine Übertretung, die zu einem Zustand führt. Dazwischen, wie ich in den Zustand gekommen bin, ist Nummer drei die Handlung. Es ist eine Handlung, laut dem Duden, eine Handlung der Unvernunft, die nicht zu verantworten ist. Oder eine Verfehlung gegen bestehende moralische Normen. Eine Durchführung, eine Handlung, die negative Auswirkungen hat, wieder besser wissens. Ich glaube, das ist der Schlüssel da. Vielleicht kennt ihr das eh. Ich sage jetzt nichts Neues. Aber was wir uns merken sollten, ist hier, dass mit einem Wort Sünde in der deutschen Sprache und ich glaube auch in der englischen Sprache und auch in den Sprachen, in denen ich aufgewachsen bin, mit einem einzigen Wort sprechen wir über eine Übertretung, einen Zustand und eine Handlung. Da wird ganz viel in ein einziges Wort hineingepackt. In der Bibel ist das anders. Es gibt nicht ein einziges Wort für Sünde in keiner der biblischen Sprachen oder in keiner der Übersetzungen, in keiner der Versionen, aus der wir unseren Text holen. Im Hebräischen gibt es verschiedene, im Alten Testament, verschiedene Konzepte, verschiedene Begriffe, die eine Art von Sünde oder die eine Sünde ausdrücken. Es gibt Avera für Übertretung. Es gibt Pesha oder Meret für eine absichtlich begangene Sünde. Avon ist eine emotional begangene Sünde. Chet ist eine unabsichtliche Sünde, entstanden aus Unwissen. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Nuancen. Das Wichtigste aus dem Alten Testament und aus dem Judentum, was wir uns da mitnehmen können, ist, dass Sünde eine Störung ist, eine Gefährdung oder der Bruch einer Beziehung. Egal welche Form von Sünde wir nehmen, welches Wort, es beschreibt den Zustand einer zerbrochenen Beziehung. Eine Beziehung, in der ein Bruch ist. Es ist die Zerstörung eines sozialen Gleichgewichts. Die Zerstörung, der Zerbruch menschlicher Gemeinschaft oder der Beziehung mit Gott. Und ganz wichtig, es ist nicht nur religiöse Gleichgültigkeit. Es ist nicht nur Ungehorsam Gott gegenüber. Denn alles, was ich meinem Mitmenschen antue, tue ich auch Gott an. Es betrifft immer im Alten Testament, egal welches Wort ich nehme, ob für eine Tat, eine ganz bewusste kriminelle Tat, eine unabsichtliche Tat, eine emotionelle Tat, es betrifft immer mein Gottesverhältnis. Im Neuen Testament gibt es auch ein Wort für Sünde. Und ich glaube, da verwenden wir das griechische Wort oft, hamerta oder hamertia. Und das wird oft übersetzt als Verfehlung. Und damit habe ich lange gerungen, weil etwas verfehlen ist etwas verpassen. Ja, ups, kann passieren. Es ist aber nicht nur eine Zielverfehlung, weil was ist das Ziel? Es ist die Verfehlung meiner Gottesliebe, meiner Gottesbeziehung. Es ist meine Verfehlung in meiner Gottesbeziehung, in meiner Liebe zu Gott und meine Liebe zu den Menschen. Und ich kann sehr viel über sehr viele Sünde reden. Ich werde nicht alles ansprechen. Also was ich teile, ist wirklich nur ein ganz kleines Stückchen. Wir gehen davon aus, wir leben in dieser zerbrochenen, kaputten Welt. Gott hat das Paradies auf Erden geschaffen, ganz, ganz, ganz am Anfang. Aber durch die Schlange, ich glaube, die meisten von uns kennen die Geschichte, ganz am Anfang durch die Schlange wurde zuerst die Frau und dann der Mann überführt zur Übertretung des einzigen Gebotes oder Verbotes, das Gott damals hatte. Nicht vom Baum des Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Und dann kam der Zerbruch. Dieses einzige Gebot, das es gab, hat zu einem Zustand geführt. Es war eine Handlung. Und seitdem wurde jeder von uns, jede Generation in einer komplett zerbrochenen und kaputten Welt geboren, hineingeboren, in einer beziehungsgestörten Welt zu Gott. Tja, was macht man damit? Ich glaube, das kennen wir. Und ich weiß nicht, wie oft ihr das schon hattet, aber ich lese das oft und habe mir gedacht, na danke, Adam und Eva. Gut gemacht. Hätte ich sicher anders gemacht. Wenn ich euch gewesen wäre. Ich hätte einen Garten gehabt. Ich lebe in der Großstadt. Ich hätte einen Garten gehabt. Wäre alles gut gegangen, oder? Ich hätte das nicht gemacht. Ich bin nicht so. Bin ich so. Bevor ich da reingehe, möchte ich euch über die drei, bevor ich da gehe, über mich. Die Sünde, die es gab vor Anbeginn der Zeit, die wir im Christentum annehmen, ist Luzifer, oder? Der dachte, ich glaube, das steht im Jesaja 14, einer der höchsten Engeln, der wollte höher werden als Gott. Er hat sich mit Gott verglichen und gesagt, ich bin höher als Gott. Und Gott hat ihm gesagt, runter mit dir. Du musst hinein ins Reich der Grüfte und du wirst auf den Grund der toten Welt gestürzt. Luzifer wollte Gott sein und wurde zu Satan, was wir heute so ganz vereinfacht. Ich meine, das ist diese Sünde, das ist dieses Konzept, das es gab vor Anbeginn der Zeit, das wir annehmen. Die allererste Sünde, Adam und Eva, habe ich gerade, Gott hat uns etwas vorenthalten. Wir wissen es besser als Gott, wir werden es besser wollen als Gott. Gott hat uns etwas vorenthalten. Aber das allererste Mal, dass das Wort Sünde verwendet wird in der Bibel, ist nicht bei Adam und Eva. Ist bei Kain, ihrem Sohn. Weil Kain und Abel, zwei Brüder, die ersten Brüder, Abel hat ein Opfer, Kain und Abel haben beide Gott geopfert, an Gott geopfert, und Abel hat das Beste vom Feld gegeben und Kain hat irgendwas gegeben. Und Gott hat Abels Opfer angenommen und mit Kains Opfer nicht, und Kain hat sich aufgeregt. Und dann fragt Gott, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür. Und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Das steht im 1. Mose 4, Verse 6 und 7. Das sagt Gott, bevor Kain sagt, ich brauche keinen Bruder. Bevor Kain Abel umbringt, warnt Gott ihn. Sünde ist nicht irgendwas Passives, die wartet vor deiner Tür. So wie ein Welpe, irgendwo rein will, kratzt dran. Und was machst du damit? Lädst du das ein und machst eine Handlung? weil du kannst jetzt noch Stopp sagen. Und Kain hat nicht Stopp gesagt. Hat seinen Bruder umgebracht und den ersten Mord in der ganzen Geschichte gemacht. Und dann kann ich sagen, als lebenslange Christin, ich bin keine Mörderin. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich bin auch recht stolz drauf. Keine Bankräuberin. Ich bin keine Diebin. Ich glaube, ich lebe ganz ein dezentes Leben. Ich spende Geld. Ich schade prinzipiell niemandem. Und schaue auch, dass es den Leuten um mir herum gut geht. Also ich schaue, dass ich nicht aktiv irgendjemanden jetzt verletze oder beschädige. Aber trotzdem habe ich eine Gemeinsamkeit mit Luzifer, der Gott sein wollte, mit Adam und Eva, die sagten, Gott hat uns was vorenthalten, und mit Kain, der gewarnt wurde, pass auf, du entscheidest jetzt. Tust du Gutes, tust du Böses. Und was ist unsere Gemeinsamkeit? Was denkt ihr? Ich selbst. Ihr habt das sicher gar nicht. Aber ich komme jetzt wieder zu diesem Satz. Ich hätte nicht. Ich hätte das doch nicht gemacht. Ich würde doch. Ich wäre besser. Hätte Gott mir den Garten überlassen, ging es uns allen gut. Der Gedanke stimmt nicht. Und der Gedanke kommt aus einem ganz, ganz sündigen Herzen, aus einem ganz stolzen Herzen. Ich bin keine Bankräuberin, ich bin keine Mörderin, aber ich bin eine äußerst, äußerst stolze Person. Und Stolz ist so gefährlich. Ich stelle mir das, ich weiß, in den letzten Jahren hat Gott so an mir gearbeitet. Ich habe letztens, es steht ja im Hesekiel, Gott holt dein Herz aus dir raus und pflanzt ein neues Herz in dir rein. Und ich habe bei mir so oft gesehen, mein Herz kommt nicht so einfach raus, wenn Gott mir ein neues Herz geben will, weil das ist so verwurzelt in mir. Und die allerstärkste Wurzel in mir, die so überall, ist Stolz. Ich habe letztens eine Pflanze umgetopft, die ich glaube ich seit 6 Jahren nicht umgetopft hatte. Einen Palmbaum. Viel zu klein der Topf und die Wurzel ist einfach nur so drumherum, kennt ihr das? Ich konnte sie nicht bei mir auflösen. Sie war so stark verwurzelt. Und dann habe ich einen Freund von mir angerufen, der ist Biologe, praktisch, und gesagt, ich muss abhacken. Ich muss ganz unten abhacken, das überlebt ihr ein paar Zentimeter. Und dann muss ich an der Wurzel arbeiten und sie aufweichen. Aber ich muss eine Schicht wirklich abschneiden. Dann bin ich gesessen und habe das gemacht. Und dabei habe ich so mein eigenes Herz gesehen, weil Gott musste einiges an mir abhacken. Nicht meine offensichtlichen Sünden, aber was im Verborgenen tief in mir passiert. Und da bin ich als lebenslange Christin sehr bequem geworden. Ich gebe euch ein Beispiel. Vom Kind auf an wurde ich gelehrt und habe ich das auch gemacht, dass ich vor dem Schlafen bete, mache ich immer noch, den Tag beende mit einem Gebet und sage, Gott, vergib mir meine Sünden, die ich heute gemacht habe. Schütz meinen Schlaf, gib mir gute Träume und hoffentlich bis morgen oder sowas. Nicht hier, dann im Himmel. Und manchmal kam dieses Gebet mit einer Liste von den Sünden, die ich an dem Tag begangen hatte. Ist ja auch gut. Egal, manchmal kam das Gebet auch mit einer Liste, also statt dass ich sage, vergib mir meine Sünden, dass es kam mit, vergib mir all das, was ich heute in Gedanken, Taten und Worten gesündigt habe. Aber wenn du sowas über Jahr ein, Jahr aus, Tag ein, Tag aus betest, und ich bin bald 32, also ich kann sagen, dass ich das seit über 30 Jahren bete, ich habe, glaube ich, sehr früh angefangen zu reden, wird das so eine Formel? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt die offensichtlichen Sünden, wo ich mir denke, in dem Moment, wo ich sie begehe oder am Ende des Tages, Gott, vergib mir, wie kannst du mir vergeben? Aber die, die niemand anders sieht, oh, die bleiben manchmal ganz drin. Und ich mache immer noch dieses Gebet am Ende des Tages. Und es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich das bete, und bete, ja Gott, vergib mir, was ich heute gesündigt habe. Und dann denke ich mir, so schlecht war der Tag nicht. nichts Schlimmes passiert. Ich hab meine Sachen gemacht, meine Sachen erledigt, war nett, war freundlich, habe nichts Schlechtes gesagt, nicht gestohlen, weiß nicht, meine Zeit gut und sinnvoll investiert. Paar Schönheitsfehler hier und da, aber gut, neuer Tag, neue Chancen. Gut gemacht, guter Christ, gute Nacht. Ich bin sicher die einzige Person, die so denkt, kennt niemand. Aber es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich so denke, wo ich mir denke, no, heute hat alles geklappt. Aber nicht mit, oh, danke Gott, heute hat alles geklappt, sondern hey, das habe ich gut gemacht. Und manchmal bete ich und sage, Gott, vergib mir meine Sünden, wenn ich das so bete, und dann fällt mir keine einzige schlechte Tat ein. Und dann kann ich nicht schlafen und mache mir Sorgen, weil ich denke, boah, dann gehe ich den ganzen Tag durch. Jedes Gespräch mit jeder Person. Wo war ich heute? Was habe ich gemacht? Vielleicht erfinde ich hier die eine oder Sünde. Hätte ja das sein können. Weil es kann doch nicht sein, dass ich am Ende des Tages keine einzige Sünde begangen habe. Also eine Zerstörung zwischen mir und der Gottesbeziehung. Und dann mache ich mir Sorgen. Und lieg wach. Und denk an jede Aktion nach. Und denk, was habe ich gemacht? Ich habe ja nicht meinen Bruder umgebracht. Ich meine, ich habe 4, ich hätte extra. Ich habe ja nicht meinen Bruder umgebracht. Ich habe kein Gebot von Gott bewusst übertreten. Ich habe keine Rebellion gegen Gott angestiftet. Eigentlich ganz gut, oder? Aber wieder schaue ich nur auf das, was ich nach außen hin produziert habe. Und nicht nach dem, was in mir passiert ist während dieses Tages. Und da liegt die Sünde. Meine Taten, meine Handlungen, das ist eine Konsequenz. Zuerst, es fängt mit dem Denken an. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Taten. Und als Christen sind wir extrem gut darin, das eine zu denken, aber doch das andere zu machen. So. Boah, ich hasse dich und kann dich nicht ausstehen. Na, Gottes Segen über dein Leben. Oh, ich kann nicht mehr, diese Person nervt mich so. Na, wie gut, wie schön heute, dich heute wieder zu sehen im Gottesdienst. Das geht niemandem so. Ich glaube, oder ich, wir als Christen, schon lange Christen, sind so gut darin, das da zu trennen von dem, was wir machen, weil dann haben wir ein bisschen so eine Sicherheitsdecke. Und was ich dann nicht verstehen konnte, wenn dann in der Bibel steht, boah, für Gott ist alle Sünde gleich groß. Ob jemand einen Mord begeht oder nicht, oder einen Diebstahl, oder noch schlimmer, mein Himmel, ich, die lebenslang Christin bin und so viele Sachen nicht gemacht habe, habe den gleichen Prozent an Gnade und an Belohnung von Gott, als jemand, der 5 Minuten vor Ende sagt, Gott, komm in mein Leben hinein. Ja, mag ich nicht. Habe ich lange nicht gemocht, weil ich das nicht verstehen konnte. Wieso hat eine Person, die ihr Leben lang gesündigt hat, das gleiche Anrecht auf etwas, wofür ich mein Leben lang mich gut benommen habe? Ich konnte das nicht verstehen. Gottes Gerechtigkeit ist gerecht und vollkommen. Meine nicht. Das ist mein Problem, nicht Gottes Problem. Weil was Gott mir dann gesagt hat, ist Esther, du vergleichst dich mit den falschen Leuten. Wir als Menschen sind so gut darin, uns zu vergleichen untereinander, oder? Alles, was ich mache, das meiste, was wir machen, setzen wir in Vergleich oder in Bezug auf eine andere Person. Schneller, besser, dünner, dicker, mehr geleistet, da. Ich glaube, in meinem Alter ist es sehr viel mit, okay, wir sind alle Anfang 30, wer hat das und das und das und das geschafft im Leben? Du nicht nur. Wird auch nicht mehr. Wir vergleichen einander, wir vergleichen uns, ob wir es wollen oder nicht. Es ist immer ein Vergleich, dann, ich habe heute nicht so viele Taten gemacht als die Person. Ist okay. Und vor einigen Monaten, ich glaube, ich stand unter der Dusche, hat dann Gott gesagt, Esther, du vergleichst dich mit den Falschen. Du hast den falschen Bezug. Du solltest deine Sünde nicht mit der von anderen Menschen vergleichen. Du solltest deine Sünde mit der meinen vergleichen. Vergleich deine Sünden nicht länger mit dem, was alle um dich herum machen, sondern vergleich es mit dem, was Gott macht, mit Gottes Heiligkeit, mit Gottes Vollkommenheit. Das ist anders. Wenn ich meine Taten und Handlungen und über allem meine Gedanken vergleiche mit Gottes Gedanken, schneide ich nicht gut ab. Sage ich euch ganz, ganz ehrlich, ich schneide nicht ab. Da schaffe ich die Norm nicht. Mit den anderen Menschen um mich herum kann ich ja tun. Oh, ich bin okay. Aber als Christ, ich meine, niemand sollte sich mit irgendjemandem vergleichen, aber als Christ ist mein Maßstab nicht ein anderer Christ. Es ist nicht mein Pastor, es ist nicht mein Partner, es sind nicht meine Freunde, es ist nicht meine Familie. Mein Maßstab ist Jesus. Boah, und da schneiden wir nicht gut ab. Und ich sage das nicht zum schlechten Gewissen machen. Weil die Gnade, immer die Gnade, kommen wir noch drauf. Und ich möchte nicht, dass ein jeder deprimiert nach Hause geht oder so. Aber ich möchte einfach einladen, bewusst zu werden, weil wir als langjährige Christen werden manchmal sehr bequem darin. Wir werden sehr bequem darin zu sagen, ich habe heute nicht gesündigt, ich habe nichts Böses gemacht und schauen uns aber nicht unsere Gedanken an. Schauen uns nicht unser Herz an, wie es während diesem Tages war. Und manche von uns, und ich bin damit drunter, habe an manchen Tagen ein schlechteres Gewissen darüber, am Ende des Tages, dass ich meine To-Do-Liste nicht geschafft habe, als wie ich mich verglichen mit Gott benommen habe. Und das ist, glaube ich, schief. Oder für mich persönlich ist das schief. Ich habe dann ein Zitat gelesen und da stand, und da kommt die Hoffnung rein, wenn die Sünde aufhört, elend zu sein, hört die Gnade auf, erstaunlich zu sein. Und wenn Gnade aufhört, erstaunlich zu sein, dann hören Dinge wie Gnade und Vergebung und die daraus folgende Wahrheit und Schönheit, Heiligkeit und Tugend, die hören auf, uns zu bewegen. Und wenn das passiert, bleiben wir in einem unüberwindbaren Trott stecken. Und das, verglichen mit, ich vergleiche mich mit den falschen Personen, ist, woran Gott bei mir gerade arbeitet. Ich kann mich nicht zurückberufen auf dieses Gefühl der Bekehrung. Die erste Liebe, gut, ich war ein Kind, man fühlt alles anders. Auf dieses Gefühl mit, Gott, du hast mein Leben verändert. Die Erinnerung daran. Aber auch wenn du das hast, aber dass es schon so lange her ist, wird es irgendwann ganz normal, was auch schön ist. Aber wir sollten uns üben, bewusst wieder zu werden. Nicht über unsere schlechte Taten jeden Tag, mein Gott, ich bin so ein schlechter Sünder, sondern vielmehr aus der Perspektive, wenn ich mir da nicht bewusst davon bin, verpasse ich so viel an Gnade. Ich verpasse so viel von dem, was Gott mir geben will. Und das hat so meine Perspektive geändert. Ich habe vor kurzem aufgehört zu arbeiten, mit Absicht. Und wie ich da gegangen bin, hat meine Abteilungsleiterin ist zu mir gekommen, wir sind spazieren gegangen und sie hat sich bei mir bedankt. Ich hätte so viel Liebe in die Abteilung hineingebracht. Und Leute, mit denen ich selten gearbeitet habe, sind zu mir gekommen und haben sich einfach bedankt für die Stimmung, die ich da hineingebracht habe. Und ich war einfach so dankbar und demütig in dem Moment, wie oft ich Gedanken des Frusts, des Zorns, der Abscheu, ich kann nicht mehr über diese Menschen hatte, über die Arbeitsweisen, über den Ort, an den ich hineingestellt wurde und wie schuldig ich mich dann fühlte, weil das sollte ich ja nicht als Christ. Wie oft ich da aber dachte, ich will nicht mehr, ich kann euch nicht aufstehen. Aber dass trotzdem der Eindruck, der hinterblieben ist, ist, du hast so viel Liebe hineingebracht. Danke für deine Art. Das war wirklich danke für deine Fröhlichkeit, danke für dein Zuhören, danke für dein Nicht-Verurteilen. Alles so Kohlen auf meinem heißen Haupt. Aber anstelle, und da merke ich, dass Gott so an mir gearbeitet hat, anstatt dass ich so stolz war, Boah, war ich einfach nur dankbar, dass Gott, auch wenn so viel in mir passiert ist, das nicht das ist, was ich von Gott dort hinterlassen habe. Weil ich immer wieder mit dem ganzen Zeug zu Gott gegangen bin und es ihm gegeben habe und gesagt, ich hab's wieder. Die wissen das alle um mir nicht herum. Ich habe die meisten Komplimente an den Tag bekommen, wo ich am schlechtesten über alle gedacht habe. Also, sagt euch, wie gut ich bin. In einer schlechten Art und Weise. Aber so gut bin ich als langjährige Christin darin, mein Denken zu trennen von meinem Handeln, dass Gott da mal ordentlich hineinstechen musste bei mir. So, mit einem Messer so richtig in diese Wunde, damit da mal ganz viel Eiter rauskommt. Und seitdem ich das zugelassen habe, seitdem mir bewusst wurde, Esther, du bist so unglaublich stolz. Du bist so unglaublich hochmütig in Sachen. Du bist vielleicht besser in deinen Taten, aber in deinem Herzen, das hast du genau das gleiche Herz wie ein Mörder. Das war unangenehm zum Hören. Das war extrem unangenehm zu hören. Aber da kam die Gnade. Ich wurde mir dieser Sünde bewusst. Und ich meine, das steckt so tief, da musst du immer wieder dran. Aber ich wurde dieser Sünde bewusst und habe sie Gott gegeben. Weil Sünde, damit es verschwindet, braucht Vergebung. Sünde braucht Sühne. Und im Alten Testament, ich meine, das steht eh auch im Hebräerbrief, nach dem Gesetz muss alles mit Blut gereinigt werden. Und ohne Opferblut gibt es keine Vergebung, schreibt der Hebräer, Schriftsteller, in 9, Vers 22. Und für mich und für uns wurde dieses Blut ein für alle Mal vergossen. Und wie wunderbar ist das? Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht etwas, was ich einmal höre und dann, boah, da hat jemand sein Leben für mich gegeben. Komplett seinen Körper kaputt machen lassen, ist hinabgestiegen ins Reich der Toten, hat den Tod endgültig besiegt, ist wieder auferstanden und hat es ist vollbracht. Das hat jemand für mich gemacht. Und deshalb, und er hat durch seinen Tod diesen Beziehungsbrocken zwischen mir und Gott gelöst. Weil wenn ich in einer Beziehung, egal welche Art, mit jemand bin und da ist was, da braucht es Kommunikation, oder? Es braucht eine Annäherung und manchmal dauert es länger. Ich rede jetzt gerade erst wieder mit einer Freundin, mit der ich jetzt 5 Jahre nicht gesprochen habe und das ist ein bisschen vorsichtig und wie und was. Aber ich kann direkt mit ihr reden. Und seitdem Jesus für uns gestorben ist, braucht es keine Tiere mehr, die für uns sterben. Ich muss nicht zu einem Priester gehen. Ich muss nicht zu einer anderen Person gehen. Hey, kannst du bitte Gott sagen? Kannst du bitte zu Gott sagen? Ich darf direkt zum himmlischen Vater gehen und sagen, hier bin ich. Leer. Schau meinen Haufen an. Schau das an. Und ich gebe dir das. Vergib mir. Und was Gott dann macht, er vergibt. Und wir wissen das im Kopf. Aber wie bewusst halten wir das bei? Ich darf auch meine Gedanken vor Gott bringen und sagen, Gott, es tut mir leid, gib mir deine Gedanken, erneuer mein Denken. Erneuer mein Denken, gib mir deine Liebe für die Menschen. Zeig mir, was du in dieser Person liebst, die ich nicht ausstehen kann. Und er macht's. Es kostet dich sehr viel an Stolz. Oder mich kostet es extrem viel an Stolz. Aber Gott gibt dir das, worum du bittest. Und es gibt natürlich Sachen, die kosten mehr. Es gibt Sachen, die stecken so tief in uns drin, da müssen wir mit anderen Leuten dran. Aber das ist was ganz anderes. Hier geht es wirklich um die Sachen in mir, die ich Gott geben muss, die ich loslassen muss, die ich abgeben darf. Weil ich so unglaublich viel an Gnade verpasse, wenn ich diese Chance nicht wahrnehme. Und das steht auch im Römer. Dort, wo die ganze Macht der Sünde, also dort, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, ist die Gnade noch sehr viel mächtiger geworden. Weil wenn uns Sünde egal wird, verpassen wir so viel an Gnade. Es ist nicht, dass ich mein Seelenheil da, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und ich komme mit meinen Sachen zu ihm, aber es gibt Sachen, die muss ich als Mensch konstant ansprechen und bearbeiten, weil die dynamisch sind. Wir leben in einer bewegenden Welt, es gibt Einflüsse von allen Seiten. Ich verändere mich, ich bin auch das, was ich zu mir aufnehme, oder? In mir aufnehme. Ich lasse mich nähren von dem um mich herum und das produziert ja auch was in mir. Und da muss ich einfach bewusst und wachsam bleiben. Gedanken überwinden, mich selbst überwinden, aber für mich vor allem meinen Stolz überwinden und zu sagen, Gott, ich habe das gleiche Herz wie ein Mörder. Ich habe das gleiche Herz wie ein Bankräuber. Ich habe das gleiche Herz wie jemand, der was unglaublich Schlechtes gemacht hat, weil das fängt im Herzen mit meinen Gedanken an. Und okay, es gibt Menschen mit Störungen, aber das ist was anderes. Wir gehen von gesunden Menschen aus, nicht getrieben. Und ich habe das gleiche Herz wie ein jeder unter euch. Ich habe das gleiche Herz wie jeder Mensch. Und ich hätte es genauso verbockt im Garten wie Adam und Eva. Und trotzdem hat Gott mir Gnade bewiesen. Und trotzdem ist Gottes Gnade frisch und neu, jeden Tag meines Lebens. Denn dort, wo die Sünde der Macht geherrscht hat, ist die Gnade noch so viel mächtiger geworden. Und jetzt bete ich anders am Abend. Ich bete immer noch, Gott, vergib mir meine Sünden. Aber ich bete, Vater Gott, erinnere mich daran, erinnere mich an die Art und Weise, wie ich heute durch Nachlässigkeit, durch Schwäche oder durch meine eigene absichtliche Schuld gesündigt habe. Ich nehme mir jetzt einen Moment Zeit, um meine Sünde vor dir zu bekennen. Also es ist so ein Gebet, so ein meditatives Gebet, glaube ich, aus der Ignatius-Dings da. Aber es ist so ein meditatives Gebet. Ich nehme jetzt einen Moment, erinnere mich daran, wo ich durch Nachlässigkeit, durch Schwäche, absichtlich, passiert auch, in Taten und Gedanken und Worten gesündigt habe. Und dann kommen andere Sachen rein, als wenn ich da denke und denke, no, was habe ich da und da gemacht? Und dann der nächste Schritt in dem Gebet ist, Vater, danke, dass du meine Sünden in deinem Körper am Kreuz getragen hast. Durch deine Wunden bin ich gereinigt und durch deinen Tod wurde mir vergeben. Amen. Und dann schlafe ich besser als ein Baby. Ohne schlechtes Gewissen und voller Hoffnung vor allem. Ich muss mich nicht mehr quälen, was habe ich heute alles schlecht gemacht. Sondern ich darf ruhen und ausruhen und schlafen in der Gewissheit. Gott hat mir das gezeigt. Gott hat mir vergeben. Und so Gott will, ist morgen ein neuer Tag. Mit neuen Chancen, worin ich lernen darf, das anders zu machen. Und manchmal lerne ich schneller und manchmal nicht, aber ich lerne. Denn da, wo die Macht der Sünde groß war, war die Gnade noch größer. Und wir leben in und unter der Gnade, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben hat und diesen neuen Verbund für uns angefangen hat. Wir nehmen das Abendmahl nachher auch. Und ich möchte einfach einen Moment jetzt nehmen am Ende, wo wir kurz still sind. Und nicht denken an unsere schlechten Sachen, die wir alle gemacht haben. Sondern bete wirklich, Gott, erinnere mich daran. Wo verpasse ich etwas von deiner unglaublichen Gnade und Güte? Weil ich so festhalte an mich selbst. Und Vater, so bete ich, komm Heiliger Geist, komm in unsere Herzen und auch tief in unsere Gedanken hinein, in die Ecken, wo wir nicht gerne hineinschauen. Und bring sie ans Licht. Nicht, damit sie da stehen und wir uns schämen können dafür, müssen dafür und schlecht fühlen, sondern wir sie ins Licht zu dir bringen. Du deine Vergebung darüber aussprechen darfst und wirst. Und Vater, so kommen wir mit diesen Sachen. Und ich bete dich um Hoffnung und Freude. Es ist nicht ein Müssen, damit wir bessere Christen sind, sondern es ist so eine Chance, mehr von dir zu bekommen, mehr in dich hineinzuwachsen, dir ähnlicher zu werden. Und ich danke dir so, Vater, für deine unglaubliche Gnade, die jeden Tag neu wird, die jeden Tag frisch ist, die nicht aufhört und sich erneuert und erneuert. So danke ich dir, Vater, für deine Geduld mit uns. Ob Babychristen oder schon ganz, ganz, ganz lange Christen. Du arbeitest an uns und das ist wunder, wunder, wunderschön.